Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
So, zu Beginn muss ich dich schon mal enttäuschen oder überraschen, denn ich habe tatsächlich heute keinen szenischen Einstieg für dich. Jetzt komme ich mir ein bisschen vor wie bei Germany's Next True Crime Podcast. Ihr wisst, was ich meine. In jedem Fall seid ihr trotzdem richtig, denn ihr seid hier bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast. Und hier sind Nina
und Katharina. Und ihr werdet vielleicht im Laufe dieses Falles verstehen, warum ich irgendwie mich nicht dazu durchringen konnte, das nochmal szenisch aufzuarbeiten. Es hat mich schon ein bisschen auch inhaltlich belastet, ist zu viel gesagt, aber beschäftigt. Und wie ich in der letzten Folge schon vollmundig angekündigt hatte, reden wir heute über einen Fall, den die meisten von euch sicher kennen. Allerdings bin ich mir relativ sicher, nicht unbedingt in seiner historischen Form. Und der Fall deswegen vielleicht nicht auf eurem Schirm ist.
Also ich habe nach wie vor nicht die geringste Ahnung. Jetzt gab es nicht mal den Einstieg, an dem ich mich irgendwie langhangeln konnte. Ich habe jetzt überlegt, was es wohl ist und bin jetzt wirklich gespannt zu hören, was du uns mitgebracht hast heute.
Ja, selbst die Hauptperson, um die es geht, die würde dir, glaube ich, erstmal auch noch nichts sagen, wenn ich es nicht erläutere, woher du den Fall kennst, wahrscheinlich kennst oder möglicherweise kennst. Die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich recht groß, dass du und ihr an euren Endgeräten in der Schulzeit mit dem Verbrechen, über das wir heute reden, Kontakt hattet. Mhm. Kontakt jetzt in Anführungszeichen. Es ist auch ein besonders interessanter Fall, da die dazugehörigen Akten vollständig erhalten sind. Das gibt es ja nicht oft, wenn wir über unsere historischen Verbrechen hier reden, dass wir einen so guten Zugang zu Aktenbeständen haben, wenn sie überhaupt je bestanden. Ich rede tatsächlich heute, und darüber wollen wir uns heute unterhalten, über die Frankfurter Kindsmörderin Susanna Margareta Brandt, deren Verbrechen und auch der Prozess darum Johann Wolfgang Goethe zu der Figur des Gretchens in seiner literarischen Auseinandersetzung mit dem Fauststoff inspirierte, neben einem weiteren Fall. Das heißt, wenn ihr in der Schule mit dem Faust euch auseinandersetzen durftet, mit Goethes Faust, dann habt ihr auch mit der Figur des Gretchens zu tun gehabt. Und das ist tatsächlich eine literarische Aufarbeitung dieser Person und dieses Verbrechens.
Ah, okay, dann habe ich jetzt natürlich auch verstanden, worum es geht. Ja, ganz interessant. Ich weiß auch wirklich sehr wenig über das historische Vorbild und bin umso gespannter, was du uns dann erzählen wirst dazu.
Ich hoffe, ihr seid es auch. Und ich hoffe, vor allen Dingen sind es Niki und Sarah. Die beiden haben sich den Fall nämlich von uns gewünscht.
Ja, also vielen Dank, ihr zwei. Und wenn ihr euch auch mal einen Fall von uns wünschen wollt, dann tut das doch sehr gerne. Entweder über Instagram oder über E-Mail. Alle Angaben dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ihr kennt das ja schon. Und wir freuen uns immer riesig, da von euch zu lesen. Also ganz herzlichen Dank für die rege Beteiligung und die ganzen Zuschriften, wie man so schön sagt. Macht bitte gerne weiter so. Und wenn wir mal nicht zum Antworten kommen, dann seid uns bitte nicht böse. Das liegt nicht daran, dass uns die Nachrichten nicht freuen, sondern einfach daran, dass uns manchmal die Zeit so ein bisschen durch die Finger rinnt. Aber wir freuen uns wirklich immer riesig und wir lesen auch all eure Nachrichten immer mit großer Begeisterung.
Und trotzdem kann es natürlich immer mal passieren, dass Nachrichten untergehen. Das ist, wenn man so viele bekommt, glaube ich, relativ nachvollziehbar, vor allen Dingen, weil wir das komplett selber nebenher machen und jetzt niemanden haben, der sich irgendwie um unser Community-Management kümmert oder so.
Genau, aber uns ist schon wichtig, dass ihr wisst, dass uns das alles total freut und viel bedeutet. Also vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank auch an all diejenigen von euch, die uns schon einen Kaffee oder zwei ausgegeben haben.
Ja, herzlichen Dank.
Das hilft uns wirklich so sehr, diesen Podcast hier hosten zu lassen und ist eine Riesenunterstützung für uns. Also auch dafür vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr Lust habt, uns da auch nochmal einen Kaffee zukommen zu lassen, dann findet ihr natürlich auch den Weg zu unserer kleinen Kaffeekasse in den Shownotes. Und eine letzte Ankündigung habe ich heute noch für euch. Und zwar werden wir jetzt in eine kleine Frühlingspause gehen sozusagen. Und zwar werden wir mit unserer nächsten Folge am 8. Juni wieder bei euch sein und freuen uns natürlich jetzt schon darauf, dann wieder mit euch gemeinsam hier die Fälle anzuschauen und zu beleuchten.
Aber einige von euch sehen wir ja vielleicht Ende des Monats, also Ende April, bei München. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns sehr.
Auf jeden Fall. Also alle die dabei sind, wir können es kaum abwarten. Und für die vielleicht nochmal irgendwann dabei sein wollen, es wird sicher noch andere Gelegenheiten geben. So, jetzt haben wir aber sehr viel wieder erzählt, bevor der Fall losgeht. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich wette, ihr da draußen auch. Und deswegen lehne ich mich jetzt zurück und überlasse dir das Wort, Katha.
Herzlichen Dank. Ich muss aber erstmal nochmal ausbremsen, weil ich euch darauf hinweisen möchte, dass wir hier ganz klar oder ich hier eine Triggerwarnung aussprechen möchte. Denn klar, das sagt schon das Verbrechen, Kindsmord, aber es geht hier heute in diesem Fall, in dieser Folge, auch um die Gewalt gegenüber und die Tötung von Kindern. Deswegen, wenn das nichts ist, was ihr euch anhören möchtet gerade, dann hört euch eine unserer anderen Folgen an. Wir haben ja zum Glück mittlerweile eine ganze Reihe davon. Oder vertagt diese Folge auf eine andere Gelegenheit. Dann steigen wir ein und begeben uns an den späten Abend des 2. August 1771. Das war ein Freitag. Da stellt Maria Ursula König in Frankfurt eine Strafanzeige wegen einer verheimlichten Geburt und dem einhergehenden Verdacht der Kindstötung. Im Stall des einfachen Gasthauses zum Einhorn sind nämlich Blutspuren entdeckt worden und die bis vor kurzem im Gasthaus angestellte Schwester Marias, also der Anzeigenden, die Magd Susanna Margareta Brandt, die ist verschwunden. Schon länger hatte man eine Schwangerschaft bei der Jungfrau vermutet. Wegen der Gerüchte war auch kurz zuvor ihre Anstellung nicht verlängert worden und geht nun von einer heimlichen Geburt aus. Als der Stall des Gasthauses, das an der damaligen Stadtmauer liegt, dann von einem sofort entsandten Soldaten, zufälligerweise Susanna Brandts Vetter, am nächsten Morgen in Augenschein genommen wird, entdeckt dieser die Leiche eines neugeborenen Jungen. Und so lässt man mittels Steckbrief nach Susanna Margareta Brandt, der vermeintlichen Mutter und auch Mörderin des Kindes, suchen. Die Beschreibung, die an die Stadtwache geht, die ist recht dürftig. Die Gesuchte sei 24 Jahre alt, groß, schlank. Ich würde jetzt mal sagen, sieht man davon ab, dass sie jetzt gerade entbunden hat. Trage einen Rock aus Flanell und eine Baumwolljacke und darüber hätte sie eine weiße Schürze an. Die Wirtin des Gasthauses, also Susanna Brandts Chefin, die wird zeitnah zur Befragung in den Frankfurter Römer einbestellt und auch eine eingehende Untersuchung des kindlichen Leichnams wird noch am frühen Nachmittag des 3. August im Heiliggeisthospital von Frankfurt durch 9 Mediziner vorgenommen. Und darin bestätigt sich, was nun alle vermuten, das Kind war lebendig und offenbar gesund zur Welt gekommen und kurz nach der Geburt getötet worden. Das analysierte Lungengewebe, Würgemale am Hals des Babys, Blutergüsse und der zertrümmerte Schädel des Jungen sprechen für die Untersuchenden eine eindeutige Sprache. Und ebenso nahe liegt auch von Anfang an die Annahme, dass es sich bei der Flüchtigen um die Mutter und die Täterin handelt. Doch noch ehe die Informationen des Steckbriefes durch Austrommeln verkündet worden waren, hatte Susanna Brandt schon sich aus dem Staub gemacht und sich nach Mainz, rund 35 Kilometer entfernt von Frankfurt, abgesetzt. Doch mangels Geldes und wohl auch aus Angst und aufgrund ihres gesundheitlichen Zustandes, man darf ja nicht vergessen, die Frau hat kurz zuvor entbunden, kommt sie nun nicht weiter und kehrt zurück in die Reichsstadt am Main, in der damals rund 40.000 Menschen leben. Doch beim Versuch, Frankfurt dann am 3. August 1771 gegen 16 Uhr durch das Bockenheimer Tor unerkannt wieder zu betreten, fliegt sie auf und wird verhaftet. Und ehe wir ihrem Schicksal und den Geschehnissen nun weiter folgen, ein kleiner Exkurs, ich denke, der ist nötig, zum damals geltenden Recht, das in diesem Fall Anwendung findet. Wir haben es schon öfter besprochen, es geht wieder einmal um die Constitutio Criminalis Carolina, also die peinliche Heilsgerichtsordnung Kaiser Karls V. Und peinlich hier nur als Hinweis bezieht sich nicht auf die heute verwendete Bedeutung des Begriffes im Sinne von unangenehm, gesellschaftlich unangenehm, sondern auf Pein, also Schmerz. Für Kindsmord müssen laut der Carolina im Grunde drei Bedingungen erfüllt sein. Erstens, das Kind muss gelebt haben. Zweitens, es muss überlebensfähig gewesen sein. Und es muss dann heimlich, absichtsvoll von der Mutter getötet worden sein. Und dieses Verbrechen, also Kindsmord, das sei mit dem Tode zu bestrafen. Zu Susanna Brandts Zeiten wird das üblicherweise durch Enthauptung vorgenommen.
Ist das nur als Kindsmord definiert, wenn das von der Mutter durchgeführt wird? Oder kann das von jeder Person?
So habe ich es verstanden, ja.
Interessant.
Und auch im Fall von Kindsmord gibt es in der Carolina keine Verurteilung auf Basis von Indizien, das hatten wir auch schon öfter thematisiert, sondern wieder einmal nur aufgrund eines Geständnisses oder der Aussage von mindestens zwei ZeugInnen. Und für die Erreichung eines Geständnisses ist auch wieder einmal Folter als Mittel erlaubt. Und auch wenn Fälle von Kindsmord auch damals nicht alltäglich sind, kommen sie doch immer mal wieder vor. Im 18. Jahrhundert kam es durchschnittlich in Frankfurt und auch vergleichbaren Städten zu rund 3 Anklagen wegen Kindsmord pro Jahr. Hier ist aber, denke ich, schon klar, dass es eine Dunkelziffer gegeben haben wird.
Mhm.
Kehren wir also zurück zu den Geschehnissen. Denn schon am nächsten Tag, das war dann der 4. August 1771, beginnen die Verhöre der Verdächtigen. Wir haben ja schon gehört, es geht jetzt darum, ein Geständnis von ihr zu bekommen. Im Heilig-Geist-Hospital wird Susanna Margarita Brandt damals versorgt, beziehungsweise dort ist sie eingeliefert worden, weil einfach ihr gesundheitlicher Zustand dem entsprach, dass sie noch ein bisschen Pflege brauchte. Damals wurde das Hospital auch als Krankengefängnis genutzt. Sie ist wohl noch recht schwach auf den Beinen, trägt sich noch mit der Geburt herum. Sie ist ja auch noch ganz klar ja im Wochenbett.
Ja.
Und nun wird Susanna Margarita Brandt durch den Ratsschreiber Marcus August Claudi befragt. Dessen Ziel ist natürlich ganz klar ein Geständnis aus den schon geschilderten Gründen. Jedoch erzählt Susanna Brandt zunächst eine etwas andere als die vom Ratsschreiber erwartete Geschichte. Denn zunächst sagt sie, es sei zwar tatsächlich rund 4 Wochen vor Weihnachten zu Sex mit einem Holländer gekommen. Dieser sei Kaufmannsdiener gewesen und habe für 6 Tage im Gasthaus zum Einhorn logiert. Doch habe sie selbst zunächst ausgeschlossen, schwanger zu sein. Denn schließlich habe sie wenig später ihre Menstruation bekommen und auch sonst nichts gespürt, was sich wie eine Schwangerschaft angefühlt hätte, geschweige denn irgendwelche Kindsbewegungen bemerkt.
Hatte sie schon Kinder? Also hatte sie Erfahrungen mit Geburten?
Nein, das war, soweit wir wissen, ihre erste Schwangerschaft und auch ihre erste Geburt. Die Geburt dann habe sie vollkommen überrascht. Das Kind sei plötzlich, wir würden heute das verbinden mit der Vorstellung von einer Sturzgeburt, gekommen und direkt auf den steinernen Boden gefallen.
Mhm.
Der Ratsschreiber glaubt diese Geschichte allerdings so gar nicht, denn die schweren Verletzungen, von denen wir ja schon gehört haben, des Babys, die sprechen schließlich eine etwas andere Sprache. Und um an der Fassung der Verdächtigen zu rühren, lässt Marcus August Claudi Susanna Brandt die exhumierte Leiche des Kindes, man hatte es tatsächlich schon beigesetzt, innerhalb der letzten 48 Stunden zeigen. Und hat damit Erfolg. Nach kurzem Hadern räumt die aufgewühlte Frau ein, dass sie gegenüber dem Baby gewalttätig geworden sei nach der Geburt. Und gegen Ende des Verhörs ist dann klar, sie hat absichtlich gehandelt, um das Kind am Schreien zu hindern und stattdessen hat sie es erdrosselt. Dem sogenannten Verhöramt, ich will jetzt gar nicht in die Details der verschiedenen Schritte der Carolina gehen, das ist, wenn man sich dafür interessiert, gibt es da unzählige Aufsätze zum Thema, die sich sehr theoretisch damit auseinandersetzen. Das ist für uns heute erstmal irrelevant, aber dem sogenannten Verhöramt, dem reicht das, dieses Geständnis. Und nach insgesamt 5 Befragungen legt das Verhöramt Anfang Oktober 1771 Susanna Brandts Geständnis, ein medizinisches Gutachten der Ärzte über die Tötung des Babys und die Aussagen verschiedener ZeugInnen dem Rat zur Prüfung vor.
Und das waren jetzt die ZeugInnen, die gesehen hatten, dass sie schwanger war oder die das vermutet hatten, oder? Was sind das?
Ja, genau. Dazu kommen wir später noch, wer das genau im Einzelnen war. Und bevor wir uns jetzt anschauen, wie es weiterging, möchte ich kurz einen Blick auf Susanna Margarita Brandts Leben werfen, bis zu diesem Punkt, zumindest soweit uns das bekannt ist. Sie wird 1746 als jüngstes Kind in eine Frankfurter Familie der damaligen oberen Unterschicht hineingeboren. Der Vater von Susanna Margarita Brandt ist Soldat im Garnisonsdienst der Stadt Frankfurt. Vermutlich übte er noch einen Nebenjob aus, um die Familie insgesamt über Wasser zu halten. Und vielleicht hier nochmal der Hinweis, da wir ja öfter auch von Klassen bzw. Schichten oder Ständen sprechen, wenn wir uns mit historischen Kriminalfällen auseinandersetzen. Heute wirkt das natürlich oft schief und kann schnell missverstanden werden, wenn man nicht weiß, wie diese Begrifflichkeiten in der Geschichtsforschung verwendet werden und dass das keine Einstufungen sind, die wir vornehmen, sondern die ZeitgenossInnen vorgenommen haben.
Mhm.
Wir sprechen hier wirklich über zeitgenössische Einordnungen und aus unserer Sicht niemals, das ist auch ganz wichtig, über eine moralische Einteilung. Das hat mit deren Moral nichts zu tun, aus unserer Sicht natürlich.
Nee, das stimmt, ja.
Wir bewegen uns hier im historischen Verständnis einer klar nach Schichten unterteilten Gesellschaft. Manche der Kriterien kennen wir zwar noch heute, wie etwa Vermögen oder Bildungsgrad. Aber zusätzlich gibt es im zeitgenössischen Verständnis oft noch weitere Parameter für die Einteilung nach Klassen, wie etwa Beruf, Religion, das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Bürgerrechten oder auch Grundbesitz.
Ja, und auch sowas wie Aufstiegsmöglichkeiten oder wie durchlässig dann diese verschiedenen sozialen Schichten sind. Das ist auch zu jeder Zeit und in den Kulturen immer unterschiedlich.
Susanna Margaretha Brandts Eltern stammten beide aus der Stadt am Main, also Frankfurt, hatten 1727 im wenig entfernten Mainz geheiratet und sind zum Zeitpunkt der Geschehnisse, um die es heute geht, bereits verstorben. Doch drei Schwestern und ein Bruder sind Susanna Margaretha Brandt geblieben. Die meisten der Familienmitglieder besaßen kein Bürgerrecht, doch die Familie pflegt enge Kontakte mit Handwerker-, Kaufmanns- und Bürgerkreisen. Hat also sich so ein bisschen nach oben gearbeitet. Besonders zwei von Susanna Margaretha Brandts Schwestern sind zur Zeit der Geschehnisse, über die wir heute reden, in diesem Zuge zu erwähnen. Die sind verheiratet, die eine mit einem Schreinermeister und die andere mit einem Tambour, der in der städtischen Garnison in dieser Funktion arbeitet. Und wie wir schon oft thematisiert haben, hatten Frauen in einer solchen Gesellschaft wenig andere Möglichkeiten, ihre Stellung zu verbessern und sozial aufzusteigen, als über die Heirat. Und das ist offenbar ein Weg, den Susanna Margaretha Brandts Schwestern genutzt haben.
Also sie selber nicht, nehme ich dann mal an.
Nee, sie ist zu dem Zeitpunkt der Geschehnisse Single, also ledig und alleinstehend und arbeitet in der Funktion einer Dienstmagd halt in diesem Gasthaus. Das genaue Gegenteil, also statt des sozialen Aufstieges, bewirkt es damals meist, wenn eine Frau unehelich schwanger wird. Mhm. Zumindest garantiert dann, wenn keine Ehe in Aussicht steht. Denn unüblich ist das tatsächlich damals nicht, dass man erst heiratet, wenn schon eine Schwangerschaft vorliegt. Mhm. Doch eine ehelose, uneheliche Schwangerschaft, klingt erstmal doppelt gemoppelt, ist es aber nicht gemeint, bedeutet damals moralische Schande für die Frau und wird zudem strafrechtlich als Unzucht gewertet und verfolgt. Zumindest in vielen Fällen, nicht in allen. Eine Anstellung als ledige Mutter ist dann tatsächlich oft schwer zu bekommen, weil die potenziellen ArbeitgeberInnen selten eine ledige Mutter beschäftigen möchten, um selber nicht tatsächlich von ihrer vermeintlichen moralischen Schande, in Anführungszeichen, tangiert zu werden. Und eine Verschärfung der finanziellen Situation ist somit tatsächlich für die Betroffenen vorprogrammiert. Doch die potenziellen juristischen und moralischen Konsequenzen einer unehelichen Schwangerschaft stellen damals vor allem ein Problem für die unteren Stände dar. So sind aus jener Zeit tatsächlich viele Fälle aus höheren Kreisen bekannt, die zwar moralisch immer mal wieder thematisiert werden, aber meist nicht strafrechtlich verfolgt wurden und auch keine größeren Konsequenzen für die Betroffenen hatten. Dazu sind sie am Ende auch viel zu häufig. Also es gab ganz, ganz oft Fälle von unehelichen Schwangerschaften, die in den allermeisten Fällen keine Konsequenzen oder kaum Konsequenzen für die Frauen hatten. Je schlechter gestellt du in der Gesellschaft warst, tatsächlich aber umso größer waren die Konsequenzen für dich, wenn du unehelich schwanger wurdest.
Du hattest ja auch schon gesagt, dass ihr Vertrag nicht verlängert worden war, ne?
Genau.
Also sie hatte ihren Job verloren.
Daher kommt es vermutlich auch, dass tatsächlich der Großteil der als Kindsmörderin angeklagten Frauen damals in einem Dienstmarktverhältnis stehen, also als Dienstmägde arbeiten. Also das hier ganz klar auch ein Problem der sozialen Hierarchien ist im Grunde. Was ja unglaublich heuchlerisch ist, dass viele der moralischen Kriterien der damaligen Zeit nur für spezielle oder für einzelne Bevölkerungsgruppen so richtig relevant waren, aber oft ja tatsächlich von der jeweils nicht betroffenen Bevölkerungsgruppe mitstilisiert wurden.
Ja, zumal die Frauen aus diesen Bevölkerungsgruppen beziehungsweise dann in diesen Berufen auch oftmals einfach ausgeliefert waren.
Ja.
Also wenn du zum Beispiel so an Mägde auf Höfen denkst, da ist es ja sehr oft vorgekommen, dass sich da auch vergangen wurde oder dass, ich meine, mag auch durchaus öfter freiwillig passiert sein, aber eben nicht immer. Und die hatten keine Möglichkeit, sich dann dagegen in irgendeiner Form zur Wehr zu setzen.
Ja.
Also von daher ist auch das noch etwas, das das Ganze noch schwieriger macht, finde ich, wenn man da irgendwie moralisch beurteilen wollte, was wir natürlich nicht wollen, um Gottes Willen.
Das ist im Grunde ein systemisches Problem, in Anführungszeichen, weil natürlich sollte es eigentlich kein Problem darstellen, unehelich schwanger zu sein, aus unserer heutigen Wertung.
Genau.
Man geht davon aus, dass Ende des 18. Jahrhunderts in Frankfurt mindestens 5% der Geburten unehelich sind. Hier ist auch eine recht große Dunkelziffer anzusetzen. Es war aber insgesamt in jedem Fall kein Schicksal, was nur Einzelnen passierte, sondern was schon häufiger vorkam. 1770 arbeitet dann auch Susanna Margaretha Brandt schon ein paar Jahre als Dienstmagd im Gasthof zum Einhorn. Und etwa 4 Wochen vor Weihnachten kommt sie dann wohl unter Alkoholeinfluss dem holländischen Gast näher, der im Gasthaus logiert und hat wohl mehrfach Sex mit ihm. Seinen Namen weiß sie später jedoch nicht mehr. Hier vielleicht nur kurz eine Information noch am Rande. Man konnte auch damals schon tatsächlich eine Unterhaltsklage einreichen. Also wenn du wusstest, wer der Vater ist und der sich jetzt nicht aus dem Staub gemacht hat, konntest du unter gewissen Voraussetzungen dafür sorgen, dass er sich zumindest finanziell um das Kind kümmert. Ist in diesem Fall keine Option, weil der Mann reist wohl weiter, verlässt Frankfurt wieder. Eine Schwangerschaft schließt Susanna offenbar zunächst aus, also offenbar zunächst wirklich aus. Ich schildere das jetzt hier so, wie ich das auch für wahrscheinlich halte. Denn sie geht davon aus, dass ihre kurz darauf einsetzende Periode darauf hinweist, dass sie nicht schwanger ist. Doch später dann bleibt die Periode aus und das schiebt sie wiederum wohl zunächst auf Stress, würden wir heute sagen, in dem Sinne, dass sie damals Streit hatte mit ihrer Chefin, also mit der Wirtin des Gasthauses. Und ihr Körper scheint sich zu verändern. Zumindest so viel, dass spätestens um Ostern herum den ersten in der Umgebung körperliche Veränderungen an der Frau auffallen und es kommt immer wieder zu Gerede in der Nachbarschaft. Davon hört natürlich auch ihre Arbeitgeberin und an Pfingsten spricht sie Susanna darauf an. Diese streitet jedoch ab, dass sie schwanger sei. Die Gewichtszunahme, die es offenbar gibt, die käme von der ausbleibenden Periode und unter Übelkeit leide sie ja auch nicht. Diese Gewichtszunahme tatsächlich und der Zusammenhang mit der Periode, das erklärte sie sich wohl wirklich so, dass das Blut in ihrem Körper, anstatt abzufließen, durch die Menstruation sich anstaute. Ah. Und deswegen hätte sie oder würde sie zunehmen. Der Wirtin, der kommt das ja sehr spanisch vor. Und jetzt mal ganz ehrlich, wir würden natürlich auch sofort sagen so, bist du nicht vielleicht schwanger? Mhm. Die Wirtin, die wendet sich dann an Susannas Schwestern. Und die Schwestern, auch im Interesse ihrer eigenen Familie, die wollen ja nicht, dass im Zweifelsfall dieser moralische Makel auf der Familie lastet. Vor allen Dingen haben die beiden sich ja hochgearbeitet. Ich rede jetzt hier speziell über die beiden Schwestern, die verheiratet sind zu dem Zeitpunkt. Die dritte ist zu dem Zeitpunkt noch nicht verheiratet. Also diesen beiden Schwestern, die haben natürlich ein Interesse daran zu beweisen, dass Susanna nicht schwanger ist und reden dann mit ihrer Schwester und wieder streitet Susanna ab. Nein, ihr Lieben, ich bin nicht schwanger. Das liegt daran, ich kriege meine Periode nicht, das Blut kann nicht raus, deswegen nehme ich zu. Und als sie dann es muss etwa der 6. Monat der Schwangerschaft gewesen sein, ist, wollen die Schwestern, die haben nämlich beide selber schon Kinder bekommen, also kennen sich zumindest, was das betrifft, so ein bisschen aus eigener Erfahrung aus, die wollen tatsächlich mal genauer gucken. Dagegen hat Susanna überhaupt nichts einzuwenden, sagt, ja klar, ihr könnt mich gerne körperlich untersuchen, ich bin nicht schwanger. Und sie stimmt dem total bereitwillig zu, also sie versucht das gar nicht irgendwie zu verhindern. Und tatsächlich können die beiden Schwestern außer der etwas gestiegenen Leibesfülle wohl keine Hinweise auf eine Schwangerschaft feststellen. Ich weiß nicht genau, und es wird auch nicht gesagt, was sie sich angucken oder testen. Also scheinbar ist es so, dass keine Kriterien erfüllt sind, dass die Schwestern sagen, okay, Susanna ist schwanger. Und Susanna hat auch keine Einwände, als dann vorgeschlagen wird, dass sich doch auch mal ein paar Ärzte die Frau angucken sollen, um einzuschätzen, ob sie schwanger ist. Und es werden tatsächlich Ärzte konsultiert und auch die untersuchen Susanna und finden keine Spuren einer Schwangerschaft, beziehungsweise sie können keine Schwangerschaft attestieren.
Das ist ja spannend.
Ja, sie raten der Jungfrau hingegen, weil sie halt jetzt ihre Periode nicht bekommt, sie hat wohl auch immer mal wieder Kopfweh, zu Aderlässen und verschreiben ihr Arzneien. Das ist so das Resultat der Ärzte.
Ja, Aderlass hilft immer, ne?
Und vielleicht wäre es tatsächlich geschickter gewesen, eine Hebamme mal drauf gucken zu lassen. Damals ist es wohl so, dass das Geburtswesen noch ganz klar in deren Hand liegt und zwar komplett und in der medizinischen Ausbildung, sofern es sie gibt, ist es ausgeklammert. Also männliche Ärzte kümmerten sich nicht oder eigentlich fast nicht darum.
Und dennoch würde man ja denken, dass im 6. Schwangerschaftsmonat vielleicht was sichtbar wäre. Also auch für relative Laien?
Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du hast ja einen Bauch, du hast eventuell wahrscheinlich einen Fötus, den du fühlen kannst von außen. Mhm. Das kann eine Hebamme ja ohne weiteres. Ich hätte gedacht, dass das gegebenenfalls auch die Schwestern gekonnt hätten. Ob sie vielleicht die Augen zumachen, verschließen wollten, wir wissen es nicht. Auch bei Susanna. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie bis zu dem Zeitpunkt das wirklich verdrängt hat, dass sie schwanger ist. Mhm. Und dass weitere Wochen und Monate jetzt vergehen, und sie erst dann so richtig begreift, dass sie tatsächlich doch schwanger ist. Also sie schildert später auch in den Verhören, es hätte wohl einen Moment gegeben, wo sie gemerkt hätte, dass sich was in ihrem Körper bewegt. Sie beschreibt das mit einem Stein, der rumrollt. Und das wird ihr dann ausgelegt als besonders herzlose Beschreibung. Und wie könne denn eine Frau das so beschreiben? Aber ganz ehrlich, das einfach nur als Vergleich heranzuziehen, finde ich jetzt erstmal noch keinen Ausdruck einer besonderen Herzlosigkeit. Weil das fühlt sich einfach komisch an. Jetzt nur off-topic irgendwie aus eigener Erfahrung. Das würde ich ihr gegenüber noch nicht so bewerten. Aber irgendwann kapiert sie es dann wohl und versteht, okay, sie ist doch schwanger und sie erwartet ein Kind. Sie nimmt weiterhin zu und ihre Menstruation bleibt weiterhin aus, trotz der Arzneien etc. Und dann kommt es zu der Tat, über die wir eigentlich heute reden. Die Gastwirtin entscheidet sich dazu, trotz aller Konsultationen von Ärzten und Schwestern und sie hat selber mit allen geredet und so und trotzdem entscheidet sich die Gastwirtin, weil ihr das natürlich spanisch vorkommt, dazu Susanna Margareta Brandts Anstellung nicht zu verlängern und verkündet ihr das auch am 1. August 1771. Als Susanna dann an diesem Abend, sie befindet sich noch im Gasthaus, der Gastwirtin gegenüber über Leibschmerzen und Kopfweh klagt, macht die Wirtin ihr auch einen Tee. Also die haben wohl auch mal Auseinandersetzungen. Susanne erzählte ja auch von einem Streit, den es gab. Aber eigentlich ist die Gastwirtin immer sehr zufrieden auch mit Susannas Arbeit und macht ihr jetzt halt einen Tee in der Hoffnung, dass es ihr dann besser geht. Und sie empfiehlt Susanna gegen etwa 20 Uhr, sich doch zu ihren Schwestern zu begeben, damit sie sich um sie kümmern können. Ob das jetzt zufällig war oder vielleicht sogar ausgelöst durch den Stress der nicht verlängerten Stelle, Statt zu ihren Schwestern geht Susanna Margareta Brandt in die Waschküche des Gasthauses, verschließt hinter sich die Tür und befindet sich nun mitten in der Geburt. Es ist einige Wochen vor der Zeit, an der eigentlich das Kind kommen sollte, aber die Wehen haben eingesetzt. Und jetzt geht's los.
Oh Gott.
Und diese Wehen scheinen auch nicht erst gerade seit ein paar Minuten eingesetzt zu haben, sondern sie vielleicht schon den Abend über malträtiert zu haben, denn jetzt erblickt ausgesprochen schnell für eine erste Geburt das Baby, das Licht der Welt. Wohl im Stehen oder im Hocken gebiert sie das Kind, weil sie später aussagt, dass das Kind bei der letzten Wehe direkt nach unten gefallen sei und mit seinem Kopf auf den mit Holzspänen ausgelegten Boden aufschlägt und die Nabelschnur sei auch gerissen. Ich gehe jetzt nicht in die Details ein, was sie dann tut. Ich finde, das tut nichts zur Sache. In jedem Fall tötet sie das Kind. Sie sagt zwar später, es habe sich nicht so richtig laut gemacht, nicht wirklich geschrien, deswegen hat auch nicht jemand irgendwas gehört. Aber ich glaube tatsächlich da der Einschätzung der Ärzte, die haben das Lungengewebe getestet, haben geschaut, ob da sich Sauerstoff drin befindet. Das war recht eindeutig. Und dass sie tatsächlich das Kind dann vielleicht noch, bevor es überhaupt richtig in der Lage dazu war, vielleicht war es auch verletzt durch diesen Sturz auf den Boden.
Ja, das hatte ich auch schon gedacht, ne? Wenn das so vielleicht sich am Kopf verletzt hatte und sie hat sich erschrocken und vielleicht gedacht, naja.
Ja, aber sie entscheidet sich sehr eindeutig, das Kind zu erwürgen, zu erdrosseln. Die Verletzungsspuren am Körper des Kindes sprechen da eine sehr eindeutige Sprache. Und sie bringt dann die Leiche des Babys in den Stall des Gasthauses und versteckt sie unter dem Heu. Wenig später wundert die Wirtin sich oder fragt sich, ob denn Susanna, die hatte ja Schmerzen oder der ging es ja nicht gut, eigentlich wirklich ihren Rat befolgt hat und zu ihren Schwestern gegangen ist. Doch als sie bei den Schwestern nachfragen lässt, stellt sich raus, dass die Magd dort nie angekommen ist und wahrscheinlich noch im Gasthaus weilt. Man macht sich also auf die Suche nach Susanna und findet sie gegen 22 Uhr auf einer hinteren Stiege sitzend. Sie klagt über Schmerzen, ihr geht's wohl nicht gut. Wir wissen natürlich jetzt, warum, aber von der zwischenzeitlichen Geburt oder gar der Ermordung des Kindes, da ahnt zu dem Zeitpunkt ansonsten noch niemand etwas. Die Wirtin macht nochmal nachdrücklich deutlich, hey, es sei doch sinnvoll, wenn sie jetzt zu ihren Schwestern ginge, ihr geht's ja offenbar nicht gut. Und diesmal befolgt Susanna die Empfehlung und geht zu ihren Schwestern. Dann am nächsten Morgen, am Morgen des 2. August, stößt die Wirtin auf die Blutspuren und die Nachgeburt im Stall und konfrontiert alsbald Susannas Schwestern damit, weil die Wirtin zählt jetzt natürlich eins und eins und eins zusammen. Die Schwestern, die streiten erstmal alles ab. Das kann ja nicht sein. Es handelt sich ja bestimmt nur um Spuren der wieder eingesetzten Periode ihrer Schwester.
Okay.
Gut, jeder, der schon mal eine Nachgeburt gesehen hat, weiß, das ist eher unwahrscheinlich. Aber auch hier möchte ich jetzt nicht zu grafisch werden. Alle, die es kennen, wissen, was ich meine. Doch als die Schwestern selbst mit Susanna dann sprechen und sie konfrontieren, räumt diese schließlich ein. Ja, es habe eine Geburt gegeben und ja, sie habe das Kind getötet. Wenig später verschwindet Susanna dann aus dem Haus der Schwestern und macht sich zu Fuß auf den Weg Richtung Westen, zunächst nach Höchst und von dort aus mit einem Schiff dann nach Mainz. Und das alles keine 24 Stunden nach der Geburt. Am nächsten Tag würde sie aber auf demselben Wege nach Frankfurt zurückkehren, doch sie muss wirklich große Angst gehabt haben, vermute ich, wenn sie diese Flucht angetreten hat, denn, glaube ich, körperlich fühlte sie sich wahrscheinlich noch nicht dazu in der Lage.
Nee, aber sie wird sicher des Unrechts bewusst gewesen sein. Also das war ja ein Thema, das man damals oft besprochen hat, also die Warnung, dass man eben nicht ein Kind bekommen sollte und so weiter. Und da muss man ja mit Konsequenzen rechnen und das wird ihr auch bewusst gewesen sein.
Aber es ist ja nochmal eine ganz andere Gemengelage, ob ich unehelich schwanger werde oder ob ich das Kind dann töte. Also ich finde, das ist ja nochmal ein...
Das war missverständlich ausgedrückt. Ich meinte damit, wenn man das Kind dann tötet, was mit einem passiert. Also dass man eben gar nicht erst schwanger werden soll, weil man sonst und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das sicherlich besprochen hat und dass das unter jungen Frauen oder unter Frauen auch Thema war.
Natürlich. Als Susannas Schwestern die Flucht bemerken, wenden sie sich mit ihrem Verdacht zunächst an einen Vetter und der ist wiederum Soldat beim jüngeren Bürgermeister in Frankfurt. Es gab einen älteren und einen jüngeren, das waren offizielle Amtsbezeichnungen und zusammen entscheiden die drei dann Anzeige zu erstatten. Nun, fragt man sich natürlich warum, ich meine, es ist ein Familienmitglied. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Vetter, der musste das in jedem Fall tun, denn qua seines Berufes muss er die Sache melden, sonst hätte er sich nicht nur ebenfalls strafbar gemacht, sondern sicher seinen Job verloren. Also ist es logisch, dass sie sich an die Behörden wenden, sobald dieser Verdacht im Raum steht. Und gleiches gilt natürlich für die Schwestern. In dem Moment, wo sie eigentlich wussten, was passiert ist, müssen sie es melden.
Mhm.
Und das war ja klar. Ich meine, die Wirtin hat hier offenbar die Spuren entdeckt. Es ist jetzt nichts, was man hätte unter den Teppich kehren können. Also können sie gar nicht anders, als es anzuzeigen. Und das ist natürlich auch im Grunde im Sinne des Opfers, des Kindes. Und die Beweggründe der Schwestern können auch gewesen sein, das hatte ich ja schon angedeutet, dass sie aufgrund ihres gesellschaftlichen Aufstieges Angst jetzt hatten um ihre Position, um ihren Ruf, den sie sich erarbeitet haben und Angst haben, dass dieser gefährdet oder beschädigt wird. Das ist, glaube ich, hier auch nicht zu vernachlässigen.
Mhm.
Kehren wir mit all diesem Wissen jetzt über das, was passierte, wahrscheinlich passierte, so wie ich das interpretiere, nun zurück zum Prozess gegen Susanna Margareta Brandt und der laut der Halsgerichtsordnung im Raum stehenden Todesstrafe, die nun auf Kindsmord steht. Im nächsten Schritt des Vorgehens laut der Carolina wird Susanna ein Verteidiger bestellt, namentlich hier in diesem Fall der Anwalt Dr. Markus Christoph Scharf. Dessen Aufgabe ist es nun, unter Berücksichtigung der Anklageschrift eine Verteidigungsschrift zu erstellen und ebenfalls zur Prüfung vorzulegen. Und auf Basis aller Einlassungen wird dann am Ende das Urteil gefällt. Er versucht, die Todesstrafe jetzt abzuwenden und er betont deswegen in seinen Ausführungen die Notlage der jungen Frau und er zweifelt auch an, dass die Angeklagte wirklich ihre Schwangerschaft verschleiert habe, denn schließlich habe sie ja im Vorfeld allen Untersuchungen immer zugestimmt, sie hatte sich dem ja gar nicht verwehrt. Zudem führt er aus, dass manche Details Susanna aus Angst vor Folter im Verhör falsch ausgesagt habe und so habe sie zum Beispiel die Ermordung des Kindes nicht geplant. Zudem sei nicht sicher, ob die Einschätzung der Mediziner korrekt seien, laut dem Verteidiger, und das Kind wirklich gelebt hatte, also lebendig zur Welt gekommen sei. Denn schließlich sei das Kind ja vor seiner Zeit geboren worden. Und generell müsse auch die Stadt Frankfurt für Frauen in einer ähnlichen Notsituation Alternativen bieten, sprich Findelheime errichten. Das wäre heute wahrscheinlich so etwas wie eine Babyklappe.
Mhm.
In seiner finalen Verteidigungsschrift bittet Christoph Scharf dann Ende November 1771 schlichtweg auch um Gnade für die Angeklagte und ein Absehen von der Todesstrafe. Doch vergebens. Der Rat, der kommt zum Schluss, dass Susanna Margareta Brandt sich ihrer Schwangerschaft voll bewusst gewesen sei, diese wissentlich geleugnet habe, sie habe das Kind lebendig geboren und dieses sei auch überlebensfähig gewesen und sie habe voller Absicht das Kind getötet. Und so erfährt Susanna am 10. Januar 1772 im Frankfurter Römer vom Urteil und ihrem Schicksal und bricht wohl unter Tränen zusammen. Und da der Rat zudem keine Argumente für eine Begnadigung finden möchte oder kann, wird die Vollstreckung des Urteils für den 14. Januar 1772 festgelegt. Als nächstes wird dann der Bau eines Schafotts beauftragt und der Scharfrichter einbestellt. Dieser muss garantieren vor dem Rat, dass er eine Enthauptung durch das Schwert mit einem einzigen Hieb vollführen kann, ansonsten drohen wiederum ihm Strafen. der wird wirklich in die Mangel genommen und der wird gesagt, hey, lieber guter Mann, können Sie uns das garantieren? Diese Strafe, dieses Urteil muss so vollstreckt werden, dass es schnell geht, in einem Schlag, in einem Hieb. Und wenn Sie das nicht hinkriegen, sagen Sie es bitte jetzt, ansonsten gibt es richtig Ärger.
Ja, zumal man ja auch weiß, wie oft so Hinrichtungen auch mal schief gehen. Ne?
Oh ja, oh ja. Hier ist es besonders insofern interessant, als dass der Scharfrichter dann ein paar Tage später vorschlägt, es könne doch vielleicht sein Sohn, sein erwachsener Sohn, die Strafe vollstrecken, das Urteil vollstrecken.
Okay.
Nicht, weil er nicht wollte, sondern damit der Sohn diese Hinrichtung nutzen könne, um sich als Scharfrichteranwärter zu profilieren.
Mhm.
Das lassen wir mal so dahingestellt. Und auch dieser Sohn des Scharfrichters, der muss jetzt vorstellig werden, auch der wird gefragt, kriegen Sie das wirklich hin, dass Sie mit einem Schlag die Verurteilte enthaupten können? Und auch der sagt, ja, ja, kriege ich hin. Sie müssen sich keine Sorgen machen, ich kann das vollstrecken. Dann am Morgen der Hinrichtung, dann gelten in der ganzen Stadt umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen, um etwaige Tumulte, zu denen es wohl immer mal wieder kommen konnte, wenn Todesurteile vollstreckt wurden, zu verhindern, beziehungsweise wenn sie ausgebrochen sind, niederzuschlagen. Eine ganze Garnison umstellt das Schafott vor der Frankfurter Hauptwache, der wichtigsten Hinrichtungsstätte der Stadt damals. Selbst die Stadttore bleiben an diesem Morgen aus Sicherheitsgründen verschlossen.
Aha. Und war das generell so oder war das eher noch so, wenn Frauen hingerichtet wurden?
Ich hatte das jetzt so verstanden, dass es immer so ist. Also dass offenbar die Vollstreckung der Todesstrafe schnell mal, vor allen Dingen, wenn die Vollstreckung, wie du es schon geschildert hast, nicht sofort funktionierte, in Anführungsstrichen, dann konnte es schnell mal zu Tumulten, Ausschreitungen in der anwesenden Menge kommen. Und um dem vorwegzugreifen, unternimmt man tatsächlich recht ausschweifende Sicherheitsmaßnahmen.
Mhm.
Soldaten eskortieren dann auch die Verurteilte den kurzen Weg von der Katharinenpforte, da war das Gefängnis, wo sie untergebracht war, bis zur Richtstätte. Susanna Margareta Brandt, die ist in ein weißes Kleid gehüllt und hält offenbar eine Zitrone in der Hand. Ich habe gelesen, das hätte ein Symbol für die arme Sünderin zu sein.
Ja.
Sie besteigt das Schafott und setzt sich auf einen dort platzierten Stuhl, an dem sie dann auch fixiert wird. Dann entblößt man ihren Hals und ihren Kopf. Und die Enthauptung gelingt dem Sohn des Scharfrichters in einem Schlag mit dem Schwert. Und auch die befürchteten Tumulte, die bleiben aus. Susannas Leiche, die wird in einem Karren dann auf den Gutleuthof, das war damals westlich der Stadtmauern, gebracht. Auf dem dazugehörigen Friedhof bestatteten die Frankfurter damals die wegen Kindsmord, Totschlag oder Blutschande Verurteilten, Hingerichteten. Und die Prozessakte zum Fall Susanna Margareta Brandt, nun mittlerweile 335 Seiten stark, die wandert ins Archiv und liegt heute noch im Frankfurter Institut für Stadtgeschichte. Und kommen wir jetzt mal so ein bisschen zur Diskussion über den Fall. Denn wir kennen auch heute noch Fälle von Müttern, die direkt nach der Geburt ihre Kinder töten. Auch Mütter, die das immer wieder taten bei verschiedenen Schwangerschaften. Und in der Öffentlichkeit sorgen diese Fälle für eine immense Resonanz. Vor allem angesichts ihrer vermeintlichen Unbegreiflichkeit. Also hier geht es natürlich auch ganz viel oft um dieses Bild der Mutter. Es geht darum, dass es unbegreiflich ist, wie eine Mutter ihr Kind so wenig lieben kann oder nicht lieben kann und es stattdessen tötet. Und auch der Fall Susanna Margareta Brandt, der beschäftigt in gleichem Maße die zeitgenössische Bevölkerung. Fast kann man bei der Verarbeitung des Themas Kindsmörderin von einer regelrechten Faszination damals sprechen. Zumindest literarisch wird das Thema mehrfach aufgegriffen. Da gibt es dann immer mal wieder auch Geschichten von gefallenen Frauen, die zum Geschlechtsverkehr verführt worden sind, die dann verzweifelt sind angesichts der drohenden gesellschaftlichen Schmähung und dann diesen Weg gehen. Es entstehen aber auch wissenschaftliche, theoretische Abhandlungen zum Thema. Aber wie gesagt, auch schon eine Reihe an Literatur. Und eines der bekanntesten Beispiele dafür ist Goethe mit seiner Figur des Gretchens in seiner Thematisierung oder seiner Auseinandersetzung mit dem Fauststoff in seinem Faust. Wie gesagt, Goethe war 1771 in seine Heimatstadt Frankfurt zurückgekehrt, mittlerweile fertig studierter Jurist und hat direkten Kontakt damals zu einigen der Personen, die mit dem Fall beschäftigt sind bzw. involviert, weil er sich in deren Kreisen bewegte. Juristisch packt man diese Taten, also Kindsmorde, aber erst Ende des 19. Jahrhunderts nochmal richtig und offiziell an, nämlich als die Todesstrafe für das Verbrechen abgeschafft wird. Doch anders als bei Goethes Gretchen finde ich das im Fall, und ich bin gespannt, wie du das siehst, im Fall von Susanna Margaretha Brandt die erklärende und manchmal gar entschuldigende tragische Brille, die ja in der literarischen Aufarbeitung dieses Themas oft benutzt wird. Nicht immer, aber oft, ne, wird quasi viel erzählt über diese Frauenfiguren, die dann in die Not getrieben, wie gesagt, oft oder manchmal sind es Vergewaltigungen, die dann zu der Schwangerschaft führen oder die falschen Vorstellungen einer vermeintlichen Zukunft mit ihrem Angebeteten, gesellschaftliche Schmähung droht ihnen. Und ich finde, das greift aber im Fall von Susanna Margaretha Brandt zu kurz, denn wie schon geschildert, sind uneheliche Schwangerschaften per se damals ja nicht außergewöhnlich und auch nicht selten.
Und sie hatte ja auch ein soziales Netz, ne, tatsächlich. Also ihre Schwestern scheinen sich ja schon auch gekümmert zu haben.
Ja, eben.
So fürchterlich viel Ablehnung. Also ich meine, natürlich war es gesellschaftlich abgelehnt, aber
es hätte in ihrem Fall eine Reihe an Alternativen gegeben zur Ermordung dieses Kindes.
Ja, das stimmt. Und ich finde, da kommt man auch immer so ein bisschen ins Stocken, ne, wenn man sich Gedanken darüber macht, weil sie ja wirklich das Baby am Ende willentlich und wissentlich getötet hat mit ihren eigenen Händen. Und das muss ja auch eine sehr bewusste Tat gewesen sein. Also es ist ja sehr unmittelbar, jemanden mit eigenen Händen zu töten. Sie hat ja nicht mal eine Waffe benutzt. Und anhand dessen, was du uns erzählt hast, würde ich denken, dass sie eben wirklich, wirklich verdrängt hat, dass sie schwanger ist. Ne? Es scheint ja auch wirklich so gewesen zu sein.
Ja, das denke ich auch. Also sehr, sehr lange, bis, glaube ich, kurz vor knapp im Grunde.
Genau. Und dass sie vielleicht wirklich einfach gar nicht wahrhaben wollte, dass das so war und dann in einer Form von kompletter Verleugnung das getan hat. Das könnte ich vielleicht noch mir vorstellen, dass sie sich gar nicht bewusst hat werden lassen, dass das jetzt da ein lebendes menschliches Wesen ist, ihr Kind ist, sondern dass sie einfach gar nicht damit umgehen konnte. Aber ich bin auch keine Psychologin, ich weiß nicht, was da passiert. Es ist immer etwas, das finde ich auch bei modernen Fällen, wie du ja schon sagtest, dass man so schwer sich vorstellen kann. Mhm. Aber wir haben natürlich auch den Luxus, selbst sowas entscheiden zu können heute. Also ob man denn ein Kind haben möchte oder nicht, ohne dass ich das in irgendeiner Form entschuldigen will. Gar nicht, überhaupt nicht. Also es ist trotzdem Mord an dem Baby, keine Frage. Aber sie hätte vielleicht ja andere Mittel und Wege gehabt, hätte sie moderne Möglichkeiten dazu.
Ja, aber auch, wie gesagt, damals, weißt du, es gab auch damals ja, auch wenn es vielleicht kein Findelheim in Frankfurt gab, aber es gab ja Findelkinder. Also es hätte die Möglichkeit gegeben, das Kind auszusetzen, im Zweifelsfall vielleicht vor einer Kirche oder so. Also das wird es ja gegeben haben, diese Möglichkeit.
Ja.
Sie hatte, wie gesagt, ihre Schwestern.
Genau, ich denke, wenn, dann könnte man das nur sagen, solange die Schwangerschaft eben noch nicht lange bestanden hat. Also hätte sie die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel einer Pille danach oder sowas.
Ja.
Dass man in dem Moment schon sagt, nee, ich möchte aber jetzt nicht schwanger werden. Ich verhindere das jetzt oder versuche es zumindest sehr stark zu verhindern. Aber natürlich ist es keine Alternative, das Baby zu töten. Also auf gar keinen Fall. Und das ist auch nicht damit zu entschuldigen, dass sie in dieser Zeit lebte und in dieser Situation. Es haben ja auch nun, weiß Gott, nicht alle Menschen getan, die in dieser Zeit und dieser Situation Kinder bekommen haben. Und das gab es ja durchaus, wie du sagtest, oft.
Und natürlich ist hier auch interessant, und das würde hoffentlich heutzutage nicht in dieser Form passieren, aber klar, sie selber verleugnet das. Sie selber, glaube ich, dachte wirklich lange nicht, dass sie schwanger ist. Aber sie lässt ja zu, dass sie von mehreren Leuten untersucht wird.
Genau.
Und ich hätte die Hoffnung, dass heutzutage so weit bekannt ist, dass wenn deine Periode ausbleibt und du dick wirst, dass das nicht daran liegt, dass sich das Menstruationsblut in dir aufstaut und nicht abfließen kann, sondern dass dir auch jemand Drittes sagen würde, hey, das ist auch schon eigentlich ein ausreichendes Indiz. Und heute kannst du natürlich einen Schwangerschaftstest machen, der über irgendwelche mechanischen Prüfmöglichkeiten, Abtasten etc. pp., Anschwellen der Brüste, möglicherweise schon Austreten von Vormilch etc., dir bis beweisen würde, dass du schwanger bist. Aber das ist ja hier in dem Fall auch besonders interessant. Sie redet ja sogar mit Leuten darüber, dass sie nicht schwanger ist. Die schauen sie sich ja sogar an und keiner von denen weist sie darauf hin. Die haben keine Verantwortung hier für den Mord, der hinterher passiert, das auf gar keinen Fall. Aber es ist natürlich schon interessant in einer Welt, in der dieses Wissen nicht so zugänglich ist, wie es das bei uns heutzutage hoffentlich ist, ist auch nur sowas möglich.
Ja, das stimmt. Dennoch würde ich denken, dass gerade im Bereich Schwangerschaft unter den Frauen und unter den Menschen, die damit schon Erfahrung hatten, durchaus vielleicht an manchen Stellen mehr Wissen bestand, als wir das heute haben. Also das nicht medizinische Wissen, weißt du, einfach das Wissen aus Erfahrung.
Ja. Deswegen fand ich aber auch so komisch, die beiden Schwestern, die nun schon mal mehrfach schwanger waren, wollen ja keine Schwangerschaft festgestellt haben.
Ja, genau.
Ich habe schon wirklich manchmal gedacht, ob die Schwestern nicht eigentlich das auch wussten, aber vielleicht auch in so einer Art von voreilendem Gehorsam das dann nicht kommentiert haben, weil sie dachten, vielleicht hat ihre Schwester schon irgendwie einen Plan oder so.
Ja, ich weiß nicht.
Und natürlich spielt es denen in die Hände, dass die beiden Ärzte, die konsultiert werden, offenbar genauso klug sind oder es zumindest sagen, die haben ja gar kein Argument oder gar keine Begründung, keinen Grund zu lügen. Also die Ärzte scheinen es wirklich nicht festgestellt zu haben.
Mhm.
Bei den Schwestern bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher, ob das wirklich so war. Aber es hätte vielleicht das Leben des Kindes gerettet, wenn es einer vorher festgestellt hätte und Susanna Margareta Brandt eine Alternative schon vorher geboten hätte. Vielleicht gesagt hätte, hey, das ist jetzt blöd. Ist auch nicht so, wie du dir das vorstellst. Aber wir könnten das und das und das machen.
Ja, das kann sein, ja.
Also auf jeden Fall finde ich das eine tragische Geschichte. Aber ich finde, sie ist gar nicht die tragische Figur, als die ich sie mir vorgestellt habe, die zum Opfer ihrer historischen Umstände wird. Sondern ich finde, sie ist ganz klar eine Mörderin. Und das Kind ist hier wirklich das leidtragende Opfer.
Ja. Finde ich auch. Und ich muss sagen, ich bin auch eigentlich überrascht. Ich habe auch immer gedacht, das wäre mehr eine tragische Geschichte, was sie angeht. Ich meine, es ist natürlich auch eine tragische Geschichte, was sie angeht.
Ja.
Weil natürlich auch das keine schöne Geschichte ist. Aber das, was dem Kind da geschehen ist, ist natürlich ganz furchtbar und auch nicht zu entschuldigen.
Und mit diesen klaren Worten und einem traurigen Fall müssen wir, glaube ich, alle mal eine Weile durchatmen. Und da passt es ja ganz gut, dass wir jetzt erstmal in eine kleine Frühlingspause gehen.
Genau. Und wir freuen uns riesig darauf, wenn wir dann am 8. Juni wieder bei euch sein dürfen, auf euren Ohren.
Mhm.
Wünschen euch bis dahin alles Gute, einen wunderschönen Frühling und Frühsommer und viel Sonne natürlich. Habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und wir hören uns im Juni wieder hier bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.